Geschichte der Chartisten von 1832 bis 1848. Sechster Abschnitt. Gehen wir nach diesen wenigen Mitteilungen über die durch Owen repräsentierte sozialistische Fraktion der englischen Volkspartei wieder auf die weit bedeutendere, durch Fergus O'Connor vertretene politische Bewegung über. Sie beschäftigte sich nach dem Passieren der Reform Bill zunächst mit dem anscheinend unwichtigen, aber im Grunde höchst bedeutsamen Gegenstande des Herabsetzens der Stempeltaxen für Zeitungen. Vor und während der Agitation für die Reform Bill hatte sich unter dem Volke die Lust des Zeitungslesens ungemein vergrößert. Dies war natürlich. Jeder wollte sich über das, was im Lande vorging, unterrichten, und gierig fiel man über alle Blätter her. Leider kostete aber jede Nummer allein an Stempel 4 Pence, etwa 3,5 Silbergroschen, so dass es unbemittelten Leuten fast unmöglich war, ihre Neugierde immer zu befriedigen. Ein Umgehen des Stempels war daher bald an der Tagesordnung, und zahllose Journale erschienen, die der Strafe des ohne Stempel Publizierens zu trotzen wagten. Während der Aufregung der Reformagitation würde es umsonst gewesen sein, wenn man die Herausgeber der verschiedenen Blätter jedes Mal hätte belangen wollen, denn für jeden Ruinierten würde sich schnell ein neuer eingestellt haben. Auch mochte dem Gouvernement hin und wieder wohl daran gelegen sein, dass alle Neuigkeiten so viel als möglich unter das Volk drangen, so dass man dann ein Auge über das Vorfallende zudrückte. Als indes die große Bewegung zu Ende war, da brach man nur zu schleunig über die plötzlich allerorts erschienenen Journale her. Konfiskationen erfolgten in Masse, und das Volk, das sich noch eben der billigen Lektüre erfreut hatte, sah sich zu seinem großen Ärger wieder in der traurigen Lage, alle Nachrichten entbehren zu müssen. Ein allgemeiner Schrei des Unwillens tönte daher von einem Ende Englands bis zum anderen. Eine regelrechte Agitation begann gegen den verrufenen Stempel, und das Gouvernement sah sich denn auch zuletzt genötigt nachzugeben, indem es den Stempel von 4 Pence auf 1 Penny ermäßigte. Diese Maßregel passierte das Haus der Commons im August 1836. Während man die Agitation gegen die Stempeltaxe führte, hatte indes noch eine andere Sache die Gemüter des Volkes und namentlich der industriell beschäftigten Arbeiter in Anspruch genommen. Dies war der Umstand, dass man sich endlich im Unterhause mit etwas Ernst den Untersuchungen über den Einfluss des Fabriksystems auf die arbeitende Klasse hingab. Infolge vieler Klagen war schon im Jahre 1818 eine Bill Sir Robert Peels zur Regulierung der Arbeitsstunden in den Fabriken passiert. In 1825 und 1831 passierte eine zweite und eine dritte Bill. Da aber, wie der Dr. Wade in seiner Geschichte der Middle and Working Classes sagt, die scheußliche Barbarei in den Manufakturdistrikten fortfuhr, so wurde ein neuer Akt nötig. Es zeigte sich durch den Bericht eines parlamentarischen Komitees, welches die wahrhaft entsetzlichen Grausamkeiten der Fabrikbesitzer aufdeckte, dass alle bisherigen Maßregeln die niedrigen Leidenschaften jener Leute nicht im Zaume zu halten vermochten und dass sie in ihrem Drang nach Gewinn kaum von den Spaniern an Barbarei übertroffen wurden, als letztere einst voll Goldgier über das neu entdeckte Amerika herfielen. Der Bericht des Parlamentkomitees, wovon Wade spricht, behandelt namentlich die in den Baumwollspinnereien gegen die Arbeiter verübten Grausamkeiten und füllt nicht weniger als 600 Folioseiten. Es geht daraus hervor, dass es nichts Ungewöhnliches war, wenn man 15- oder 16-jährige Knaben von 4 Uhr morgens bis 23:30 Uhr nachts in einem Fort arbeiten ließ, dass manche Kinder sich gewöhnlich nachts in den Wollmagazinen verbargen, um dort zu schlafen, weil sie zu müde waren, um nach Hause zu gehen, und dass kleine Mädchen, stehend bei ihren Maschinen eingeschlafen, gar nicht bemerkt hatten, dass diese stillgesetzt waren und noch immer die Bewegungen machten, mit denen sie wachend den Lauf der Spindeln begleiteten. Im Juli 1833 brachte dann Lord Ashley seine 10-Stunden-Bill vor das Parlament, die aber verworfen wurde, indem man ein Amendment Lord Althorps annahm, wonach einstweilen nur die Arbeiter beschützt werden sollten, welche zu jung seien, um sich selbst helfen zu können. In dem dann votierten Fabrikregulationsakt stellte man fest, dass kein Kind vor dem 9. Jahre beschäftigt werden und dass kein Kind unter 11 Jahren mehr als 48 Stunden in einer Woche arbeiten solle, auch nicht mehr als 9 Stunden in einem Tage. Nach dem 1. März 1835 erstreckte sich diese Maßregel auf Kinder unter 12 Jahren, nach derselben Zeit in 1836 auf alle unter 13. Personen unter 18 Jahren sollten nicht mehr als 69 Stunden in der Woche arbeiten. Es lässt sich leicht denken, dass diese Versammlungen aufs Eifrigste von der Volkspartei überwacht wurden. Der durch das Passieren der Reform Bill immer größer gewordene Hass zwischen der industrietreibenden Mittelklasse und den alten Tories war schuld daran, dass auch letztere namentlich im Parlamente dafür stimmten. Außer dem Hause hatte der Tory Richard Oastler vor allen anderen das Wort geführt und sich so populär gemacht, dass ihn die Arbeiter nicht anders mehr als King Dick, König Dick, nannten und ihn nicht selten bei einem Meeting durch ihre Kinder mit Blumen bekränzen und nach dem Schluss der Sitzung wie im Triumphe wieder nach Hause führen ließen. Noch bis zur Stunde weiß der jetzt ziemlich alt gewordene Mann seinen Namen mit alledem, was die Fabrikkinder angeht, zu verbinden, und ob er auch nach vielen Widerwärtigkeiten seines Lebens endlich als Wechselmakler unter der Firma Well Beloved und Oastler in Leeds seine Tage zu beschließen gezwungen ist und dadurch also augenblicklich noch selbst in den Reihen der Mittelklasse steht, so scheut er sich doch nicht, noch fortwährend seine Kollegen anzugreifen und sich so in das Gedächtnis seiner politischen Freunde zurückzurufen. Mehr als Zeitungsstempel und Fabriksystem setzten aber die Folgen des im Jahre 1834 gewissermaßen als Nachtrag zu der Reform Bill passierten neuen Armengesetzes die sämtlichen Volksagitatoren in Bewegung. Da wir in einem der nächsten Kapitel das englische Armenwesen ausführlich beleuchten werden, so bemerken wir hier nur, dass die geschehene Änderung darin bestand, dass man nicht mehr wie früher hilfsbedürftige Arme in barem Gelde abfand, sondern sie hinfort in Arbeitshäuser steckte, wo sie durch allerlei strenge Maßregeln dermaßen gepeinigt wurden, dass im eigentlichsten Sinne des Wortes aus der Mildtätigkeit eine Strafe wurde. Der Grund dieser sonderbaren Änderung war das unerhörte Steigen der Armentaxe, die einen solchen Betrag erreichte, dass man unwillkürlich vor der weiteren Verfolgung des bisherigen Systems zurückschauderte. Der Poor Law Amendment Act mit seinen barbarischen Workhouses sollte nun die Armen gewissermaßen davon zurückhalten, die Mildtätigkeit der Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Dies schien das einzige Mittel zu sein, wie man sich vor der steigenden Taxe bewahren könne. Dass ein solches Gesetz die fürchterlichste Entrüstung unter dem Volke hervorbrachte, lässt sich leicht denken. Arbeiter, die sich ihr ganzes Leben lang ehrlich für ihre Herren geplagt hatten und durch den Verlust ihrer Kräfte, durch Handelskrisen oder sonstige Unglücksfälle plötzlich außer Brot kamen, sollten jetzt nur in Häusern, die das Volk mit Recht Armenbastien nannte, ein Asyl finden, wo sie bei schlechter Kost, von Weib und Kind getrennt, einer entwürdigenden Beschäftigung wie dem Gehen in der Tretmühle und so weiter unterworfen wurden. Das war zu stark. Augenblicklich standen die Führer der Volkspartei dagegen auf. Unter ihnen zeichnete sich ein Methodistenprediger aus, Joseph Rayner Stevens aus Stalybridge. Ein wilder Fanatiker, der naiv genug war, den Kindern seiner Gemeinde aus der Bibel zu beweisen, dass Gott ganz damit einverstanden sei, wenn sie einmal recht gründlich über die Priester Baals, über die reichen Fabrikanten herfielen, dass ein Schwefelhölzchen hinreiche, um eine tüchtige Verwüstung unter ihren Palästen anzurichten, und dass überhaupt alle politischen Bewegungen nur Messer- und Gabelfragen seien, indem sich alles zuletzt auf Essen und Trinken reduziere. Stevens, der hochwürdige Feuerbrand, wie ihn Lord Brougham einst im Parlamente titulierte, hatte sich, wie gesagt, das neue Armengesetz vor allem anderen zum Thema genommen. Er erklärte dem Volke geradezu, dass es die richtige Konsequenz der Bevölkerungstheorie von Malthus sei, dieses eingeborenen Teufels, der das ganze Gouvernement verrückt gemacht habe. In seinem Essay on the Principle of Population, ein Werk, welches zuerst im Jahre 1798 erschien, nahm Malthus an, dass die Bevölkerung der Erde sich bei vollkommen freier Entwicklung jedes Mal in 25 Jahren wenigstens verdoppeln, also in einer geometrischen Proportion wachsen würde, dass dagegen die Subsidenzmittel in Betracht des jetzigen Zustandes der Erde und unter den günstigsten Umständen nur in einer arithmetischen Proportion gesteigert werden könnten. Die Bevölkerung würde sich also vermehren, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Die Subsistenzmittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In zwei Jahrhunderten würde sich die Population zu den Subsistenzmitteln verhalten wie 256 zu 9. In drei Jahrhunderten wie 4096 zu 13 und in 2000 Jahren würde der Unterschied beinahe unberechenbar sein. Genug, es würde schon bald das Bestehen der Menschheit unmöglich werden, wenn Krieg, Pest, Not und Tod die Bevölkerung nicht stets wieder mit den Subsistenzmitteln ins Gleichgewicht brächten. Hierauf gestützt erklärt Malthus das Laster wie das Elend für ganz herrliche Sachen, da sie die Bevölkerung, welche stets die Neigung hat, sich über ihre Subsistenzmittel hinauszuentwickeln, wieder in die gehörigen Schranken zurückdrängen. Er erklärt jeden Versuch, die Not der Menschen durch Almosen zu erleichtern, für eine Torheit und für sehr gefährlich, da dies den ärmeren Teil der Bevölkerung erlaube, sich auszudehnen, wodurch über kurz oder lang doch nur abermaliges, größeres Elend herbeigeführt werde. Er erlaubt auch die Heirat nur einigen vom Schicksal Begünstigten und sagt wörtlich: Ein Mensch, der in einer Welt geboren wird, die schon besetzt hat, falls ihn seine Familie nicht ernähren kann und die Gesellschaft seiner Arbeit nicht bedarf, nicht das geringste Recht auf irgendeinen Teil von Nahrung. Er ist zu viel auf der Erde. Bei dem großen Bankett der Natur hat man kein Kuvert für ihn gelegt. Die Natur befiehlt ihm, sich zu entfernen und zögert nicht, diesen Befehl selbst in Ausführung zu bringen. Ebenso heißt es am Schlusse des ersten Bandes wörtlich: Die stille, aber sichere Untergrabung des Lebens in großen Städten und Manufakturen, die engen Wohnungen und die unzureichende Nahrung vieler Armen lassen die Population die Summe der Subsistenzmittel nicht überschreiten und, wenn ich einen Ausspruch wagen darf, der gewiss anfangs sonderbar erscheinen wird, überheben uns der Notwendigkeit großer, verheerender Seuchen, um das Überflüssige zu zerstören.